Ja, mein Name ist Julia Renzing, ich bin von Freiburg Postkolonial und freue mich, die Veranstaltung hier heute moderieren zu dürfen. Und die Veranstaltung ist Teil der Reihe 50 Jahre und immer noch bissig des IZ3Ws. Und der Titel der Reihe sagt es auch schon, das Informationszentrum Dritte Welt feiert mit der Reihe sein 50-jähriges Bestehen. Und in diesen Jahren ist sehr viel Material zusammengekommen. Denn ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Herausgabe der Zeitschrift, die man hier auch mehrfach sieht, des IZ3Ws. Und dazu führt das IZ3W ein umfangreiches Zeitungsarchiv und aber auch Bildungsarbeit zu Süd-Nord-Themen. Und genau, in diesen 50 Jahren blicken wir halt jetzt zurück auf super viel Material, 50 Jahre recherchieren, dokumentieren und informieren. Und da ist eben so viel zusammengekommen, dass man fast ein ganzes Hinterhaus damit füllen könnte. Und genau darum soll es auch heute gehen, eben um das IZ3W-Archiv. Und genauer holen wir uns eben halt ein paar Schätze zurück hervor, holen wir hervor und schauen uns die an und schauen, welche Geschichten diese erzählen. Und dabei legen wir, wie Sie auch vielleicht in unserem Ankündigungstext gesehen haben, den Fokus auf die Befreiungsbewegung im globalen Süden. Und meine Gesprächspartner, die heute dazu hier sind, sind zum einmal in der Mitte Winfried Rust. Er ist Redakteur bei der IZ3W und Altenpfleger. Er kam 1986 zum Politik- und Soziologiestudium nach Freiburg und, wie er mir selbst sagte, auch vor allem wegen der aktiven Hausbesetzerszene. Und ist auch seitdem dort aktiv mit dem Schwerpunkt städtische Umstrukturierung. Und er startete damals eine einjährige Projektstelle im IZ3W-Archiv, das war 1998, und auch eine Ausbildung als Fachjournalist. Und da begann seine IZ3W-Zeit, die bis heute andauert. Dann haben wir noch links daneben einmal Christian Neven-Dumont. Er ist ehrenamtlicher Archivar im IZ3W seit 2001, studierte Geschichte und Anglistik auf Lehramt, wurde aber nach dem Referendariat niemals Lehrer. Er arbeitet stattdessen nicht immer für Geld in verschiedenen internationalistischen Gruppen. Zum Beispiel ist er tätig im Städtepartnerschaftsverein Freiburg Vivili. Darum geht es auch heute, um Nicaragua. Und er arbeitet außerdem als freier Übersetzer, ist beim IZ3W tätig seit 1978. Und dann haben wir hier noch Doug Henrichsen, der für uns extra hierher gekommen ist. Er ist namibischer Historiker, der bei den Basler Afrika-Bibliographien tätig ist. Und er hat aber auch eine Verbindung zu Freiburg, studierte hier damals Geschichte und kam auch vor vielen Jahren nochmal her und packte mit IZ3W-KollegInnen hier das Afrika-Archiv des IZ3Ws ein und in Basel dann wieder aus. Und da wären wir jetzt auch beim Thema. Sprechen wir nämlich einmal gleich zusammen über den Hintergrund des Archivs. Es gibt nämlich gleich zwei davon. Also ein entscheidender Teil musste diese besagte Wanderung nach Basel oder durfte angehen, genau. Und ein anderer Teil besteht in Freiburg im IZ3W Fort. Christian, du warst damals ja dabei. Wie kam es dazu, dass ihr Teile des Archivs abgegeben habt?
Ja, das müsste jetzt eigentlich der Heiko berichten, glaube ich.
Ist auch die Gast.
Weil ich es gar nicht gewesen bin. oder Doug selbst. Also ich weiß dazu nur, dass wir halt sehr viele Ordner mit sogenannter grauer Literatur hatten. Also Broschüren, irgendwie im Wesentlichen Broschüren und sonst nicht amtlich registrierte Literatur, was wir nicht auswerten konnten. Ja. Wir hatten außerdem auch noch die gefühlte Million Zeitungsausschnitte und ich habe es dann mal tatsächlich versucht zu zählen und es waren dann nur 350.000 etwa, wobei es durchaus früher mal etwas mehr gewesen sein können, aber über eine halbe Million ist es wahrscheinlich nie hinausgegangen. Und den Afrika-Anteil, den haben wir dann den Basler Afrika-Bibliographien gegeben, aus Platzgründen im Wesentlichen. Was dann übrig blieb, also die Frage mit den Zeitungsausschnitten ist bis heute noch ungelöst, die ruhen auf dem Speicher. Die graue Literatur haben wir allerdings mit einiger Mühe in den Griff gekriegt, es tatsächlich zu erfassen und zu verschlagworten, weitgehend. Und einen Teil der Zeitungsausschnitte konnten wir auch noch in die Schweiz loswerden. Da sitzt anscheinend immer das Geld zu Doku-Zug nach Zug in der Schweiz.
Ja, danke, genau. Ja, 2007 gab es diese Übergabe, da habt ihr den Afrika-Teil, quasi das Afrika-Archiv, übernommen. Was war das für Material oder warum habt ihr es überhaupt gerne entgegengenommen quasi?
Wir waren, glaube ich, ein wenig eine Notlösung. Heiko und das IZ3W in sozusagen manche Zwänge eingebunden, unter anderem das bekannte Platzproblem, wie also viele Laufmeter gesammelter Dokumente unterzubringen, beziehungsweise in einer Situation, wo das Budget immer kleiner wurde, Räume abgegeben werden mussten, wie mit diesen Sammlungen zu verfahren. Da hat das IC3W unter anderem ja Kontakt zu manchen Archiven im südlichen Afrika aufgenommen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Reflexion darüber angestellt, ob es in einem afrikanischen Land eine Institution gäbe, die zum Beispiel die Sammlung zum afrikanischen Kontinent übernehmen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr dasselbe auch mit Bezug auf Lateinamerika oder im Pazifik oder Asien gemacht hat.
Also gut, bei den Zeitungsausschnitten haben wir es versucht, allerdings vergeblich, wie gesagt, mit der einzigen Ausnahme in Zug. Die waren aber nicht so sehr an Ländern interessiert, sondern eher an Themen wie Gewerkschaften, Frauen, Hunger, solche Bereiche haben die uns abgenommen. Unser Archiv wurde dadurch nicht wesentlich kleiner, muss man gleich noch sagen, weil unser Hauptsammelgegenstand sind Zeitschriften und die haben wir nach wie vor vollständig. Also auch unsere Afrika-Zeitschriften haben wir behalten und nur also Bereiche, wo wir wirklich niemals in der Lage sein würden, das ehrenamtlich auszuwerten, haben wir dann die Hilfe von den Basel Afrika Bibliografien unter anderem in Anspruch genommen.
Gut, was heißt Hilfe? Also das Gespräch, das entwickelte sich dann dahingehend, dass natürlich der Transfer eines Afrika-Archivs und euer Afrika-Archiv im Hinblick auf die Dokumentation, also sozusagen ein Presse- und Dokumentationsarchiv, bei dem von Presseartikeln über Plakate zu Broschüren alles perfekt geordnet von etwa 1966, 67, 68 bis zum Jahr 2000, 2001. Diese Afrika-Sammlung umfasste also etwa 56 Laufmeter oder knapp 600 Ordner. Das heißt, der Transfer in eine afrikanische Institution hätte auch Geld gekostet. Und die Grundschwierigkeit bestand darin, dass dieses spezielle Archiv ja mehrsprachig aufgebaut war. Das heißt, sozusagen alle Sprachen, die sozusagen sich dokumentenmäßig versammelten, dort abgelegt wurden. Englisch, Deutsch, Französisch und Deutsch natürlich ganz wesentlich. Nur wen interessiert auf dem afrikanischen Kontinent, außer vielleicht manche Institution in Namibia, sozusagen ein afrikanisches Archiv, wo die deutsche Sprache besonders prägnant und gegenwärtig ist. Und wir kamen da ins Spiel, weil wir als eine Institution, die sich auch der Dekolonisierung von Wissen verpflichtet fühlt und aus diesem Grundgedanke entstanden ist, und das ist der ähnliche Gedanke, den auch das IZ3W sozusagen bewog, ein Archiv aufzubauen, Dekolonisierung von Wissen mit Bezug zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent. Wir fanden da sozusagen, würde das IZ3W-Archiv unsere Institution sehr bereichern, auch wenn wir eher das südliche Afrika im Blick haben als den gesamten Kontinent. Es kamen aber ganz praktische Überlegungen hinzu. Wir hatten genügend Platz und wir waren dann auch bereit, noch ein wenig etwas zu zahlen. Wir haben nicht sehr viel gezahlt. Ich meine, wir haben 2000 Euro bezahlt. Ich glaube, nicht wesentlich mehr. Das war dann sozusagen in dieser Mischung für das IC3W stimmig. Ich stand immer unter dem Eindruck, dass, weil das IZHW auch für die anderen Teilsammlungen keine Partner fand, wie jetzt uns in der Schweiz für den afrikanischen Kontinent, dass die anderen Teilsammlungen schließlich entsorgt wurden.
Nö, also das weggeschmissen haben wir noch nichts.
Aber vielleicht ist für die Zuhörer auch so ganz interessant, dieses Archiv, von dem hier die Rede ist, besteht aus einzelnen Leitsordnern und wenn man von denen einen aufschlägt, sieht man dann einen mit der Schere ausgeschnittenen Zeitungsartikel, der auf ein Blatt draufgeklickt. Diese Ordner sind ein bisschen auch Dokumente einer sozialen Bewegung und eines Engagements, das relativ unglaublich ist. Na, da sind Leute für umsonst an dem großen Tisch im IZ3W gesessen und haben halt Zeitungsartikel archiviert, also bis da Regalmeter irgendwann draus geworden waren. Das ist so ganz interessant und wenn man sich die Artikel anschaut, ist es natürlich auch nochmal spannend, wie in den 70er Jahren über die SWAPO oder solche Gruppen, wie das rezipiert wurde, das war dann mehr unter dem Blickwinkel des Kalten Kriegs, der da herrschte, ne, wo es darum ging, sind die jetzt für die USA oder für die UdSSR. Also das sind Fragen, die heute jüngeren Leuten völlig fremd sind. Ne? Das kann man da alles nachschauen.
Kann ich mal noch kurz auch über die Bestände sprechen? Wie wurde geordnet quasi? Wie habt ihr es jetzt auch wieder aufgebaut? Oder genauso dann hier? Aber
wir haben es so aufgestellt, wie es im IZHW aufgestellt war. Es ist jetzt für den afrikanischen Kontinent strikt nach Ländern geordnet. Mhm. Also sozusagen von Algerien bis Sambia. Und innerhalb dieser Länder dann streng chronologisch geordnet. Es ist immer nach Jahr abgelegt. Und dann gibt es pro Land noch eine Zweiteilung mit Bezug auf Broschüren, alles was ein bisschen dicker ist, und dann mit Bezug auf Zeitungsartikel. Das Ganze ist äußerst penibel geführt. Das ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, also wie viele Hände sozusagen diese Berge von Presseartikeln, von Plakaten, von Flugblättern, von Broschüren, von Zeitschriften sozusagen aufgeklebt und eingeordnet haben. Also das Archiv ist, und vielleicht sollte ich das betonen, heute für viele just der Studierenden, die sozusagen durch diese Räumlichkeiten, im Prinzip ist das ein Gang bei uns, gehen erstmal ein visuelles Erlebnis. Das Archiv, das Afrika-Archiv des IZHW ist eine Installation, weil es nämlich auch farblich und materiell eine Ästhetik widerspiegelt, die den Studierenden weitgehend unbekannt ist. Allein der Begriff Lights ist der jungen Studentengeneration nicht bekannt. Und das Ablegen sozusagen einer Pressedokumentation in dieser Form ist fremd. Und was heißt diese Form? Diese Form heißt, dass sozusagen in den 70er und 80er Jahren auch jegliches Schmierpapier, irgendwelche Broschüren, die nicht mehr weiterverwendet wurden, oder irgendwelche Flugblätter, die ausgedient hatten, dazu genutzt wurden, um nun den neuesten Presseartikel auf der FAZ oder Le Monde oder einer Zeitung aus Dar es Salaam zu nutzen. Das heißt, das Archiv ist also materiell, ästhetisch und natürlich dann inhaltlich nicht nur eine Fundgrube, sondern ein ganz besonderer Raum. Um euch das zu vergegenwärtigen, ich habe also diesen ersten Ordner vorhin aus dem Basler Regal gezogen und mitgebracht. Und natürlich gibt es sozusagen dann sofort irgendwie einen Spiegelartikel, der abgelegt wird und wo es über das bayerische Stammesdenken geht. Aber wie es der Zufall will, gibt es dann all diese Flugblätter, die gar nicht zu identifizieren sind. Hier gibt es ein, ich vermute es ist ein Flugblatt, das führt ein Gedicht auf. Die Schrift ist weitgehend verblasst, es gibt keinen Autor, es gibt kein Impressum. Es ist sozusagen ein Blatt, das jetzt dazu dient, einen Artikel aus der Zeit aus dem Jahr 1970 mit sozusagen trockener Klebe zu halten. Auf dem Blatt gibt es ein Gedicht und vielleicht kannst du das vorlesen.
Es ist schwer, wirklich schwer zu lesen. Es ist vollständig verblasst, aber es fängt an mit Genossen, Ausrufezeichen. Und dann hebt unverdrossen die Flossen und so weiter.
Nein, vielleicht noch ein paar weitere Sätze.
Ja, hebt die Flossen, sie haben verschissen, die Angst lässt sie pissen und an den Rissen ihrer Struktur entlarvt man Auguren als waschechte Huren der eigenen Interessen und uns zu erpressen und so weiter.
Was für ein klandestin poetischer Raum, dieser. Damit ist schon vieles gesagt.
Du bist ja immer noch Archivar im EZW. Ja. Vielleicht kannst du auch mal über die Bestände hier kurz was erzählen, was für Länder.
Man sollte vielleicht noch mal ein bisschen was zu den materiellen Bedingungen sagen. Also man kann natürlich ungefähr ausrechnen, wie viel Arbeitszeit man aufwenden muss, um 350.000 Zeitungsausschnitte auf solche Gedichte zu kleben oder sonst wo drauf. Also interessant für die damalige Zeit ist, dass das EZW ja noch neu und relativ unbekannt war und seine Abos notgedrungen bezahlen musste. Und allein für Le Monde, also für die französische Tageszeitung, mussten wir 1.500 Mark hinlegen. Das war um 1970 sehr viel Geld. Ich habe ausgerechnet, dass man allein für die Abos, die die Zeitungsausschnitte gekostet haben, sich ein nettes kleines Einfamilienhäuschen hätte kaufen können. Ja. Und das Aufkleben selber geschah natürlich in ehrenamtlicher Arbeit, beziehungsweise wurde dann ein Deal gemacht, du bekommst die Frankfurter Rundschau nach Hause, dafür musst du sie dann aber auch aufkleben. Ungefähr so.
Wie nutzt ihr gerade noch das Archiv? Was für Fundstücke stecken da noch so drin? Und was für Länder sind da besonders vertreten jetzt gerade?
Ich habe mal versucht, anhand unserer Datenbank auszurechnen. Ist auch nicht ganz uninteressant. Es ergibt sich immer ein starker Lateinamerika-Drall. In der gesamten Datenbank gibt es zu Brasilien 12.000 Dokumente, zu Mexiko 7.400, Chile 6.800, Nicaragua 6.600, dann kommt Indien 5.800, dann kommt schon wieder Argentinien 5.300 und China und Kolumbien liegen ungefähr gleich auf mit 5.100. Dann kommt noch gleich Israel und El Salvador und Südafrika. Südafrika ist das einzige Land, was unter den ersten 10 bzw. 11 überhaupt auftaucht, das einzige afrikanische Land. Dann habe ich das heutige Verhältnis noch ausgerechnet aus dem Jahr 2018. Da sieht man dann schon die heutigen Konfliktfelder ganz stark. Da führt die Türkei mit 82. Dann kommt Syrien, Indien, China, Israel. Wobei bei Israel kommt Palästina mit dazu, weil das so schwer zu trennen ist und so viele Doppelungen entstehen, habe ich nur Israel aufgeführt. Dann Kurdistan, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Südafrika. Und im Jahr 1970 sah das Verhältnis so aus. Zuerst Chile. Wobei man dazu bemerken muss, der Militärputsch in Chile hatte noch gar nicht stattgefunden. Es ging da um die Unidad Popular unter Salvador Allende. Dann Kuba, dann Brasilien, dann Israel, dann China. Und auf Platz 6 und 7 liegen Rhodesien und Vietnam. Rhodesien gibt es natürlich heutzutage gar nicht mehr in der Datenbank. Das habe ich durch schieren Zufall gefunden, weil ich nach Simbabwe gesucht habe und nichts fand, dachte ich, probier's es mal mit Rhodesien. Und siehe da, das führte zum Erfolg. Dann kommt noch Mexiko, Kolumbien, Südafrika und Bolivien. Und die anderen sind unter ferner liefen. Das heißt, man kann sagen, dass die einzigen Länder, die immer in der ganzen Zeit sich unter den ersten 10 befunden haben, sind nur Brasilien, Indien, China, Mexiko, Israel und Südafrika. Ja. Wobei also Brasilien, Indien und China kann man leicht mit ihrer Größe erklären. Israel und Südafrika mit den heftigen Konflikten. Mexiko ist etwas schwierig, weil es da keine so spektakulären Sachen eigentlich gegeben hat, weder eine Militärdiktatur noch stark überdurchschnittliche Repression oder sowas. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass es unter den lateinamerikanischen Ländern immer noch eins der größten ist und dass es natürlich einer der Punkte ist, wo die erste und die dritte Welt besonders hart aufeinandertreffen. Man muss nur an die Mauer am Süden der USA denken und die ganzen Probleme, die mit der Migration aus und durch Mexiko und durch den Freihandelsvertrag und so damit verbunden sind und so damit zusammenhängt.
Ja, also ich denke, jedes Archiv der Welt steht unter dem Einfluss eines das spezifische Blickwinkel, ne?
Ja,
das Archiv
das ist ganz
der Aktion klar. Dritte Welt ist ganz eindeutig kein Archiv der Welt oder auch kein Archiv der Dritten Welt, sondern ein Archiv der Konjunkturen, der sozialen Bewegungen, der internationalistischen Bewegungen, wie die auf die Welt geschaut haben. Das kann man sehr schön ablesen.
Und sehr.
An den Regalmetern. Und da war Nicaragua. Er nimmt einen riesigen Platz ein und Israel-Palästina nimmt viel mehr Platz ein als das gigantisch große China. Und das hat natürlich nur den Grund, dass das halt Projektionsflächen der internationalistischen Bewegung waren, ne? Und nicht, dass die jetzt, dass Nicaragua so viel bedeutender ist.
Die schlichte Bequemlichkeit spielt natürlich auch eine Rolle. Lateinamerika steht deswegen so im Vordergrund, weil es natürlich kulturell mit dem abendländischen Katholizismus und mit der relativ leicht zu lernenden spanischen Sprache sich anbietet. Es ist ja bezeichnend, dass selbst im Jahr 1970 steht Vietnam nur an siebter Stelle, obwohl da der Vietnamkrieg tobte und kann sich gerade mal mit Rhodesien eben messen. Also es ist auffällig, dass Südostasien ist die Region auf der Welt, die sozusagen ganz hinten erst kommt, ganz egal, um welches Land es sich da handelt.
Okay, vielleicht also einfach mal so viel zum Hintergrund. Wir kommen bestimmt später dann nochmal drauf zu sprechen in der Diskussion. Aber dann schauen wir doch jetzt mal ins Archiv hinein und gucken uns die Fundstücke an, die ihr ausgewählt habt. Vielleicht hast du Lust, den Anfang zu machen, Winnie, und einfach mal deinen Schatz aus dem Archiv vorzustellen und erzähl uns doch mal was zum Hintergrund und der Geschichte, der es erzählt.
Ja, das ist eine Pyramide, die erinnert an eine Lehnspyramide oder an die Ständepyramide, die gezeichnet wird, um die Gesellschaftsordnung des Feudalismus des Mittelalters zu skizzieren. Da wurde das so gemacht, dass oben eine Krone war, oft der König und der Adel, die geistliche Macht als zweiten Stand. Und als dritten Stand kam dann der Tiers Etat, also die Bauern, es war eine agrarische Gesellschaft, also hauptsächlich die Bauern, das Volk, das keine Rechte hatte. Das war diese alte Lehnspyramide dreigeteilt. Dem ist das hier nachempfunden und ich finde es ein ganz, ganz ganz tolles Bild. Das ist ein Bild, mit dem die Aktion Dritte Welt, früher IZ3W, geworben hat für die eigenen Inhalte. Was wollen wir und wie sehen wir diese Welt? Also diese Pyramide soll eine Weltordnung darstellen. Und ich bin völlig hin und her gerissen bei diesem Bild, weil zum einen denke ich mir, das ist viel zu statisch, das stimmt einfach nicht mehr, das ist schön und gut für das Feudalsystem. Aber für die kapitalistische Ordnung hat es eigentlich keinen erklärenden Wert. Im Kapitalismus sind die Stände dynamisch angelegt, das ist eine Leistungsgesellschaft. Da gibt es natürlich Beharrungskräfte der Herkunft ganz stark. Aber das prägt den Kapitalismus nicht, sondern da spielt auch die Leistung eine relativ große Rolle und auch eine Durchlässigkeit dieser Szenen, dieses Motiv der personalisierten Herrschaft, ne, dass die einen über die anderen herrschen, ist einer strukturellen Herrschaft gewichen. Ich würde sagen, dass heute eine subjektlose Herrschaft existiert und früher halt eine personalisierte Herrschaft. Ne? Da vermisse ich ein Stück weit bei dieser Pyramide die moderne Sicht auf die Welt.
Aber die koloniale Weltordnung wurde so.
Eben, diese Pyramide soll die Weltordnung darstellen und das ist natürlich die koloniale Welt gemeint. Und der dritte Stand ist sozusagen die dritte Welt. Der Begriff dritte Welt überhaupt kommt eigentlich von dem Bezug auf den dritten Stand. Der Begriff der dritten Welt war früher eindeutig emanzipativ gemeint. Er war gegen die Weltordnung der ersten, zweiten, dritten Welt gerichtet, weil der dritte Stand, der Tiers Etat 1789, hat sich ja gegen die feudale Weltordnung erhoben und sie in Frankreich abgeschafft. Also das war ein emanzipativer Akt und so hat die dritte Weltbewegung die Weltordnung auch gesehen und die dritte Welt hatte den Titel Dritte Welt, weil es darum ging, dass sich der Tiers Etat, der dritte Stand, wieder gegen die ungerechte Weltordnung erhebt und diese Herrschaftsspaltungen abschafft. Das ist das, was ich toll finde an diesem Plakat. Das gefällt mir gut. Und das ist auch was man sich immer wieder anschauen konnte. Wir haben dann ja in den 90er Jahren diesen Turn in Deutschland, Westeuropa mitbekommen, wo der Begriff Dritte Welt abgelehnt wurde und da wurde dann gesagt, naja, man soll doch den globalen Süden nicht mehr Dritte Welt nennen, weil das ist ja eine Abwertung des globalen Südens. Die werden als die Dritte Welt bezeichnet und als unterentwickelt und da gibt es eine zweite Welt drüber und eine erste Welt drüber und mit so einer Benennung schon stärken wir solche Strukturen. Deswegen nennen wir den ganzen Spaß jetzt eine Welt, das ist viel schöner, weil in einer Welt und die Welt ist ja auch noch rund, sind alle gleich und die Gleichheit ist doch anzustreben. Und da sehne ich mich dann doch wieder zu diesem Schaubild zurück, weil ich nicht glaube, dass man die Welt und die Weltordnung gesund beten kann. Es gibt einfach real existierend ein immenses Armutsgefälle auf dieser Welt, das zwischen Personen, zwischen Klassen existiert, aber durchaus auch zwischen Weltregionen. Das ist alles im Wandel. Ich würde inzwischen sagen, dieser dritte Stand, das würde ich heute als die vierte Welt bezeichnen, weil die klassische dritte Welt auch in einem großen Wandel ist. Also Länder von Angola bis Namibia und so, die haben 6-8% und mehr Prozent Wachstum, was inzwischen schon auch ankommt an einer wachsenden Mittelschicht. Es gibt dritte Weltländer, die Schwellenländer geworden sind und andere, die sozusagen die abgehängte vierte Welt darstellen in Failed States, in Regionen wie Somalia oder in subsaharischen Staaten. In manchen Regionen ist der Stand von Menschen der, dass sie nicht mal mehr ausgebeutet werden, also aus dieser Weltordnung nach unten abgekippt sind, während die Armut insgesamt, die absolute Armut weltweit in Prozenten sogar besser wird, in absoluten Zahlen nicht besser wird, ist es so, es gibt nach wie vor eine sehr, sehr breite Armutszone, die das rechtfertigt, zu sagen, es gibt Spaltungslinien in der Welt oder wie Dieter Senghas in einem Buch geschrieben hat, es ist immer noch eine zerklüftete Welt. Und dem ziehe ich dann so ein Bild der Welt, dem harmonisierenden Eine-Welt-Ball vor. Also der Blick zurück ist immer so eine Sache, ne? Da würde ich doch sagen, manches ist mir viel zu statisch. Ne? Diese Kapitalisten da oben, die man sieht, ne? Das sind zwei, die sind natürlich mega dick. Einer hat selbstverständlich noch eine Zigarre im Mund, also das ist schon eine Karikatur. Ja, ich sehe da nicht den Bill Gates oder diese Leute drin. Ne? Das, also sowas gibt, das ist eine reine Karikatur. Nichtsdestoweniger finde ich es hochspannend. Und mir gefällt das Bild immer wieder. Das wurde auch mal von einem Schulbuchverlag übernommen und da waren wir auch hin und her gerissen und gesagt, einerseits, das sind, wir wollen eigentlich nicht mit so einer Pyramide sozusagen repräsentiert sein. Andererseits sind wir aber doch auch ein bisschen stolz drauf, weil das doch auch eine herrschaftskritische Aussage hat. Also das Thema ist ja Befreiungsbewegungen und es beinhaltet durchaus eine Kritik an der Herrschaft schlechthin, die es immer noch gibt, wenn natürlich auch in völlig anderer Form. Und es beinhaltet eine, wenn auch lausige, Kapitalismuskritik, die halt sehr schematisch ist. Die Krone ist ersetzt worden durch eine Fabrik zum Beispiel. Und dieses Plakat, man muss schon aber auch sagen, ist ironisch gebrochen, es hat auch einen Witz. Also es soll eine Weltordnung darstellen und es hat diesen Titel Ordnung muss sein. Und das ist schon auch lustig gemeint.
Und es nimmt ja auch Bezug auf den Feudalismus, jeder an seinem Platz und, und einen Platz für jeden. Da wird der Feudalismus sozusagen zitiert, aber nicht reproduziert, kann man sagen. Weil man kann natürlich ein bisschen traurig darüber sein, dass die Pyramide natürlich den Faktor des Widerstands oder der Veränderung völlig ausblendet, aber so als Kritik der bestehenden Zustände ist es auf jeden Fall gut, ja, würde ich auch so sehen.
Sonst gehen wir vielleicht jetzt schon mal weiter zum nächsten Fundstück. Das ist folgendes von Dag. Also wir haben ja gerade schon gehört, ne, einige Schätze aus dem Archiv halten dazu an, irgendwie existente Diskurse zu hinterfragen und weisen auch auf spezifische Kontexte hin. Macht dein Fundstück das auch, Dag? Was für Geschichten erzählt dein Plakat?
Das erzählt verschiedene Geschichten. Das ist ein Plakat der namibischen Befreiungsbewegung SWAPO. Es gibt einen klaren Hinweis, wo es zumindest gedruckt wurde, nämlich in Dar es Salaam in Tansania von National Printing. Nicht ganz klar ist wann, aber vermutlich 1968, vielleicht noch 1969. Das Plakat zeigt in einer spezifischen, etwas handgestrickten Choreografie sozusagen. Es ist ein schlichter Offset-Druck. Ich habe es im Original nicht mitgebracht, weil es ganz dünnes Papier ist und sehr diffizil ist. Und zeigt es sozusagen oben den damaligen Führer des SWAPO, Sam Nujoma, dann schon im Exil lebend. Und darunter sozusagen in fast einer Reihe drei weitere Männer. Von links nach rechts Brendan Simbaye, hier in der Mitte Levi Ngamione und hier Toivo Yatoivo. Sam Nujoma bekanntlich wurde 1990 mit der namibischen Unabhängigkeit erster Präsident Namibias und sein aktueller Titel ist der des Founding Fathers of the Nation. In vieler Hinsicht spiegelt das Plakat hier schon einen Versuch der namibischen Befreiungsbewegung wider, diese Vaterfigur für zumindest die dann schon im Exil lebenden Namibier zu installieren, wie gleichzeitig diese Figur auch international als sozusagen Figur des namibischen Widerstandes gegenüber dem südafrikanischen Apartheid-Regime zu installieren. Das Plakat sozusagen repräsentiert eine, markiert einen spezifischen historischen Moment in der Geschichte der SWAPO, nämlich aus dem Exil sozusagen international sich zu präsentieren mit vier Männerköpfen, vor allen Dingen aber einem, Sam Nujoma. Dieser Versuch, über spezifische sozusagen Männer, Gesichter und Köpfe sich international zu repräsentieren, zieht sich dann als Strategie, als internationale Werbestrategie der namibischen Befreiungsbewegung bis in die späten 80er Jahre durch. Wir haben viele Beispiele für Folgeplakate. Dieses ist das erste. Und das hätte ich ja vorweg sagen können, es befand sich im ersten Ordner des Länderordners Namibia im Kontingent Afrika, des IC3Ws. Ich persönlich war von den Socken, als ich dieses Plakat ausfaltete. Aus folgenden Gründen. Einmal sind alle vier Fotografien dieser Männer, wobei Sam Nujoma und Toivo Yatoivo sehr bekannte Männer sind in der namibischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, alle diese vier Fotografien sind unbekannt. Das Plakat bot mit einem Schlag vier Fotografien dieser Männer, die nicht bekannt waren. Toivo Yatoivo war zu dem Zeitpunkt schon inhaftiert in Robben Island. Toivo Yatoivo gilt so ein bisschen als der Nelson Mandela von Namibia, 20 Jahre inhaftiert. Er zeigt ihn vermutlich Anfang der 60er Jahre lesend in Nordnamibia, wo er schon unter Hausarrest stand. Vermutlich hat das Foto der Mann neben ihm geschossen, Levi Ngamione, eine sehr unbekannte Figur in dem Narrativ der namibischen Befreiungsbewegung, jedoch eine recht typische Bewegung, die es in vielen Befreiungsbewegungen gab. Ein Lehrer, der Assistent eines deutschen Ethnologen war in den 50er Jahren, der anfing, Bücher zu schreiben, der in eine Kamera investierte, der die Anfänge der namibischen Befreiungsbewegung unterstützenswert fand, der erste Propagandachef der SWAPO in Namibia wurde und der mit dem Fahrrad durch Nordnamibia fuhr, um zu fotografieren, ja, unter anderem Teufel, ja, Teufel. Dann aber ausscherte in dem Moment, wo die SWAPO sich militarisierte und dann schließlich zu einer eher konservativen Südafrika-gehörigen Partei überlief. Levi Nganyone, heute vergessen. Diese Figur, Brendan Simbaye, ist die interessanteste, spannendste, weil unbekannteste. Brendan Simbaye, ein Lehrer im Caprivi, der sehr intellektuell auftrat, eine caprivianische Partei gründete, die sehr schnell verboten wurde. Kaum existierte sie, wurde er unter Hausarrest gestellt und in verschiedenen süd- und westnamibischen Orten von einem Gefängnis zum anderen deportiert. Brendan Simbaye, der erste politische Gefangene Namibias unter südafrikanischer Ägide nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Geschichte, die weitgehend vergessen ist. Der Mann ist schließlich Anfang der 70er Jahre offenbar entlassen worden und verschwunden. Man weiß nichts über seinen Verbleib, auch nicht die Familie. Und es gab bis vor ein paar Jahren keine Dokumente. Wir hatten in Basel und in Windhoek mit einem jungen Historiker ein paar Briefe von Brendan Simbaye gefunden. Ein Foto gab es nicht. Wir schlagen die Ordner des IC3Ws auf. Brendan Simbaye sitzt hier und hält ein Buch in der Hand. Ein Buch von einem liberalen, dezidiert apartheidkritischen, weißen Politologen, Leo Marquardt. Das sagt etwas aus. Dieses Plakat, das uns also sozusagen dermaßen erstaunte, das ist inzwischen in Namibia mehrfach sozusagen reproduziert worden und inzwischen auf der Facebook-Seite des National Archives, die neulich eine kleine Ausstellung hatten. Das ist alles so ganz schön. Aber ich habe mich natürlich gefragt, das IZW baute ein Archiv auf, suchte nach alternativem Wissen, bemühte sich um wahrscheinlich ja die Dekolonisierung von Wissen, gerade auch in einem Freiburger Setting, suchte nach neuen Informationskanälen. Ich vermute, es gab vielleicht ein paar Kontakte mit der SWAPO, aber ich kann mir gut vorstellen, die SWAPO war dabei, sich international zu präsentieren, auch neu zu präsentieren. Sie schickten vielleicht auf gut Glück dem IC3W dieses Plakat. Was macht das IC3W? Es faltet es ab im Ordner. Das ist nicht die Intention des Plakats. Das Plakat ist da, um zu agieren. Aber vielleicht hat das IC3W das Plakat ja auch tatsächlich hängen gehabt. Das wissen wir nicht. Gut, das ist sozusagen das Fundstück, das wirklich, also auch mich, ein wenig aus den Socken gehauen hat. Ein ganz Besonderes.
Wie waren dann noch die Resonanzen? Ist es noch weitergegangen? Genau, wir sehen hier, dass es dann in Namibia auch ankam. Und wie wurde es dort noch aufgenommen?
Naja, ein junger caprivianischer Historiker, namibischer Historiker, der hat sozusagen die Biografie Brendan Simbayes inzwischen aufgefächert. Das Foto ist das einzige Foto, das es da gibt, offenbar auch in dieser Familie. Inzwischen wird er, dieser Brendan Simbaye, etwas dezidierter in der Öffentlichkeit erinnert, immer mit diesem Foto aus dem IC3W. Gut, man könnte das auch breiter, sozusagen diese Quelle auch in einen breiteren Raum stellen und nochmal fragen, wie hat denn das IC3W aktiv Befreiungsbewegung im Hinblick auf deren Schriften, Zeitschriften und sonstige Literatur kontaktiert, inwieweit ist das Wissen, dass diese Befreiungsbewegung politisch und sonstiger Art formulierten, eingeflossen in die IC3W-Arbeit, in die Publikation des IC3Ws. In der Tat, ich habe nie nachgeschaut, ob vielleicht das IC3W doch Anfang der 70er Jahre das Plakat vielleicht mal abgedruckt hat oder diskutiert hat. Nicht, also letztendlich stellen sich anhand eines solchen Plakats, da Salam Freiburg und so weiter, abgeheftet oder nicht, oder vielleicht doch aufgehängt, ja dann Frage nach, sozusagen, ist damit noch mehr Wissen, sozusagen, wie verriert worden, transformiert worden und so weiter und so fort.
Ja, der Name Archiv ist da vielleicht irreführend in dem Zusammenhang, weil es wurde gerade so am Anfang, also eigentlich bis zum Zeitalter der Digitalisierung, wohl nicht gesammelt, um zu archivieren, sondern um Material zu haben für Leute, die damit arbeiten, also um Anfragen zu beantworten, Leuten, die recherchieren wollen, Material an die Hand zu geben. Das war also von Schülern der Mittelstufe über alle Gesellschaftsschichten so. Heutzutage machen das nur noch Doktoranden. Und also Plakate waren jetzt nicht der Sammlungsschwerpunkt, sondern die liefen sozusagen so unterliefen mit. Und wie wir jetzt da dran gekommen sind oder wie damals die Leute dran gekommen sind, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir ja nicht Befreiungsbewegungen gezielt angeschrieben haben. Die haben ja auch oft gar keine Adresse, an die man so leicht drankommt. Irgendwo Postfach in Dar-es-Salaam vielleicht in dem Fall. Aber wir haben halt auch alle Leute angesprochen, die irgendwie als Experten gelten konnten für so ein Land. Wenn du damals im Blickfeld gewesen wärst, wärst du für Namibia in Frage gekommen. Und die haben wir gefragt, was habt ihr so, habt ihr nicht was für uns? Und sehr oft haben Leute uns auf diese Weise dann Material zu Befreiungsbewegungen gegeben, weil sie gesagt haben, was soll das Zeug bei mir im Keller? Das ist in einem öffentlichen Archiv besser aufgehoben. Oder wir haben zum Beispiel mal einen äthiopischer Journalist, der in Deutschland gearbeitet hat, ging wieder nach Äthiopien und hat dann sein ganzes Material, was er gesammelt hat, uns überlassen. Solche Sachen kamen halt vor.
Wobei die essentielle Frage, die, glaube ich, auch mit deiner Frage verknüpft, die ist, wie ist sozusagen ein Wissen, dass Befreiungsbewegung auf dieser Welt ab der Dekolonisierung, theoretisch ab 45 sozusagen generiert haben, hier von sozusagen Medien, aber auch der Wissenschaft, und bei Freiburg denke ich sowohl an Medien als auch Wissenschaft, wie sozusagen aufgegriffen, abgelehnt, nicht aufgegriffen und so weiter worden. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Und ich vermute, dass IZ3W hatte ein zumindest dezidiertes Interesse, spätestens ab den frühen 70er Jahren, daran, sozusagen diese traditionellen Medien und auch die Wissenschaft in Freiburg sozusagen vielleicht ein wenig.
Ja, wir haben halt mit dilettantischen Mitteln versucht, irgendwie die Welt abzudecken. Es gibt auch noch so eine Weltkarte, wo Kontinente oder Teile von Kontinenten abgegrenzt sind und dann den einzelnen IZ3W-Mitarbeitern zugeordnet wurden. Also sagen wir mal, Winnie Rust muss sich um Westafrika kümmern. Ja, so haben wir das gewissermaßen nach besten Kräften dann halt versucht, die ganze Welt abzudecken.
Ja, das Arnold Bergstrasser Institut hat in den 60er Jahren keine SWAPO-Publikation gesammelt. Um es mal auf den Punkt zu bringen.
Das war relativ einfach, weil sobald wir ein bisschen bekannt wurden, haben uns natürlich auch so Organisationen wie die SWAPO, die Interesse hatten an internationalen Kontakten, uns von sich aus ihre Zeitschriften geschickt. Also die mussten wir, glaube ich, in der Regel nicht abonnieren, soweit mir das bekannt ist, ja.
Ich würde vielleicht ganz gerne noch mal kurz was ergänzen, um das auch noch mal ins Bild zu setzen. Also wir haben einerseits dieses Zeitungsschnitzelarchiv, wo man das dokumentiert, was jetzt tatsächlich in den Zeitungen ist. Und dann haben wir diesen anderen Teil mit der sogenannten grauen Literatur, also Broschüren, Plakate und so weiter und so fort. Und der eine Ansatz war ja, dass es im Vor-Internet-Zeitalter so war, dass es Informationen über die sogenannte Dritte Welt gar nicht so viel gab. Und das sozusagen geballt irgendwo zusammenzubringen und was man heute auf dem Knopfdruck hat, hatte man damals einfach nicht, und sozusagen in den Presseschnipseln zu dokumentieren, was ist das Wissen, was ist sozusagen offiziell verfügbar. Damals sicherlich auch mit dieser Perspektive, sozusagen die Perspektive des Klassenfeindes oder der herrschenden Medien oder so. Und dann die Unterteilung der sogenannten grauen Literatur, die eben für wissenschaftliche Archive aus deren Perspektive irrelevant war, weil sozusagen diese Publikationen, weil es halt der Übergang zwischen Wissen, Propaganda für Befreiungsbewegungen oder so, sozusagen die Grenzen einfach nicht klar war. Man aber sicherlich über vieles auch gar nicht viel rauskriegen konnte, jetzt nur durch die, sagen wir mal, offiziöse Seite. Und es sind also so zwei Teile, die da zusammengehen und eigentlich erst zusammen dann so ein erweitertes Bild bringen, weil dann kann man zum einen gucken, was war denn in den verschiedenen Tageszeiten überhaupt an Informationen verfügbar und was wird ergänzt durch eine ganz andere Perspektive. Und da kann halt alles drin landen, eben vom Plakat bis zum Propagandaflugblatt. Und ich glaube, das eine oder andere Flugblatt ist auch da drin gelandet, weil tatsächlich Veranstaltungen gemacht wurden.
Genau.
Und weil dann Vertreter von der Befreiungsbewegung aus Angola oder so irgendwie in Freiburg eine Veranstaltung gemacht haben. Ja. Und dann kam nochmal zusätzliches Material rein. Also ich glaube, da gibt es dann zumindest teilweise schon so eine Beziehung.
Auch ganz interessant, was du gerade zusammenfasst, so, dass man eigentlich heute hat man einen viel größeren Pool an Material zur Verfügung über das Internet, aber trotzdem braucht es jetzt die Wanderung des IZRW-Archivs bis nach Basel, dass eben dieses Plakat und diese Menschen dann wieder irgendwie ja, in den Vordergrund oder überhaupt ins Gedächtnis zurückgeholt werden konnten. Also spannend. Und vielleicht können wir damit auch weitergehen zu deinem Fundstück, weil da geht es auch quasi um zentrale Figuren von Befreiungsbewegungen.
Ja. Das war auch ein Punkt. Ich habe das natürlich so ein bisschen aufgrund der Konjunktur ausgewählt. Aber auch, um eigentlich auf den Anspruch unseres Archivs hinzuweisen, ich habe ausgerechnet, dass 2/3 der Materialien, die wir in unserem Archiv haben, die also heute dort stehen, stammen nicht aus dem 20. Jahrhundert, sondern aus dem 21. Also die Aktualität spielte früher und spielt auch heute noch eine große Rolle. Und hier haben wir Daniel Ortega, den Präsidenten von Nicaragua, Arm in Arm mit 2 Paramilitärs oder man muss eigentlich sagen Parapolizisten. Sowas gibt es in anderen Ländern gar nicht. Und auch Daniel Ortega hat hat bis vor kurzem noch behauptet, dass es die Leute, die er da im Arm hält, dass es sie gar nicht gibt. Und dass das sozusagen nur Einbildung sei, dass die Leute davon reden. Und inzwischen ist er dazu übergegangen, zu sagen, es sind Hilfspolizisten. Also wir haben hier einen ehemaligen revolutionären Führer, der auch eine beeindruckende Biografie hat, ungefähr seit seinem 14. Lebensjahr. Das heißt, seit mittlerweile ungefähr 60 Jahren sich also der nicaraguanischen Befreiungsbewegung angeschlossen hat, 7 Jahre im Gefängnis gesessen hat und der steht also nun da und unterdrückt eben nach diesen 60 Jahren das gleiche Volk mit Hilfe dieser dubiosen Gestalten. Ich kann das mal ganz kurz erklären, vielleicht ist es auch schon bekannt. Also es fing im April dieses Jahres an mit einigen Demonstrationen, hauptsächlich von Studenten in Nicaragua, die sich gegen die Erhöhung der Rentenversicherung oder Sozialversicherung auf die Straße gegangen sind und gegen die nicht vorhandene Bekämpfung eines Waldbrands, also relativ reformistische Forderungen und was man einfach von einer halbwegs guten Regierung verlangen konnte. Diese Demonstrationen, also zumindest die zweite und die dritte davon, wurden dann also mit scharfer Munition zusammengeschossen. Es gab immer mehr Tote und es wurden auch immer mehr Leute festgenommen wegen ihres Protests. Dann hat sich der Protest aufgeschaukelt und auch die katholische Kirche und die Unternehmer haben sich mehr oder weniger auf Seiten der Protestierenden gestellt, zumindest verbal. Und es traten bürgerkriegsähnliche Zustände ein, da wurden überall Barrikaden gebaut. Und dann ging halt der Staat mit Polizei, mit SEK und mit diesen zweifelhaften Figuren dagegen vor und gewann also, sagen wir mal, territorial die Oberhand, aber die Demonstrationen gehen weiter. Und da es ja eine, sagen wir mal in Anführungszeichen, linke oder dem Anspruch nach linke Regierung ist, die aber restlos neoliberal ist, so neoliberal, dass sie sogar das Trinkwasser privatisiert, hat natürlich der Protest gewisse Schwierigkeiten, da eine Ausdrucksform zu finden. Früher hätte man die rote Fahne geschwungen oder vielleicht die schwarze Fahne der Anarchie. Und heute gehen die Leute halt in den Landesfarben auf die Straße und schwenken die nicaraguanische Fahne. Und die ist blau-weiß-blau. Dann ging halt die Repression dazu über, wenn einer in einem weißen T-Shirt mit blauer Hose auf der Straße war, dann war er schon verdächtig und lief ernsthaft Gefahr, festgenommen zu werden. Und inzwischen sind die Protestierenden dazu übergegangen, weiße und blaue Luftballons aufzublasen. Und dann rücken die Polizisten aus und stechen mit irgendwelchen Geräten die Luftballons einzeln ab. Und weil die dann halt ganz klein und unansehnlich werden, wenn sie abgestochen sind, sind die Leute dazu übergegangen, Papierluftballons zu nehmen, weil davon bleibt mehr übrig. Also eine völlig sinn- und ziellose Repression. Und dann ist die Frage, die sich dann unserem Archiv stellt, wie konnte es dazu kommen? Wie konnten noch dazu dieselben Leute, die früher mal die Revolution gemacht haben, so restlos irgendwie degenerieren oder weiß nicht, wie man das sagen soll. Und da kommt natürlich sehr schnell die Ausgangslage ins Spiel, also weil jetzt wird Daniel Ortega verglichen mit dem Diktator Somoza, gegen den seinerzeit Ende der 70er Jahre die nicaraguanische Revolution geführt wurde. Und dieser Diktator Somoza, der beherrschte quasi 60% des Landes oder der Wirtschaft, entweder er selbst, seine Familie oder seine Günstlinge, sodass sich die damaligen Revolutionäre sogar mit den restlichen 40% der Bourgeoisie verbünden konnten, um diese Diktatur loszuwerden, weil sich selbst die Bourgeoisie, also durch diese Diktatur an den Rand gedrängt fühlte. Und das wiederum führte dazu, dass in der Propaganda sehr viel stärker als in anderen Ländern oder anderen Befreiungsbewegungen die Frage von Demokratie und Menschenrechten und sowas in den Vordergrund gestellt wurde und speziell die Form der Repression, also Polizei und Gefängnisse. Das sollte nach der Revolution alles ganz anders werden, viel menschlicher. Und es wurde es auch. Ja, also wer da in den 80er Jahren nach Nicaragua fuhr mit irgendeiner Brigade oder sonstigen Delegation, der konnte sicher sein, dass ihm auch mal ein Gefängnis vorgeführt wird, wo er sich dann eine salbungsvolle Rede des Direktors anhören musste, wie gut die Gefangenen behandelt werden. Und es drückt sich das auch, also dieses Erbe der Revolution, das die Menschenrechte so betont, drückt sich natürlich auch bis heute im Selbstverständnis zumindest eines Teils der Polizei aus. Es sind viele Polizisten hingegangen, haben ihre Uniformen gewaschen, ordentlich zusammengefaltet und bei der Menschenrechtskommission abgegeben, bei der nicaraguanischen Menschenrechtskommission, und sind einfach nach Hause gegangen. Das ist natürlich eine ganz nette Idee, weil wenn sie es einfach auf dem Polizeirevier abgegeben hätten, dann wäre die Sache unter den Teppich gekehrt worden. Aber so lässt sich das natürlich sehr schlecht unter den Teppich kehren.
Darf ich da eine Frage stellen?
Ja.
Hat das IZ3W dann speziell ein Fotoarchiv geführt, weil du jetzt dieses Foto
sozusagen... Nein, aber das hat unmittelbar damit zu tun.
Ja.
Also ich habe hier ein aus besseren Tagen sozusagen einen Katalog einer Ausstellung des Städtepartnerschaftsvereins Ulm Genotega, und da steht ein Spruch von Daniel Ortega: Unser größter Export ist die Revolution, nicht Waffen, nicht Soldaten, sondern das bloße Gerücht, dass Freiheit möglich ist.
Ja. Ja, ich frage deswegen, weil natürlich im Hinblick auf sozusagen Medien der 60er, 70er Jahre Bildmaterial ja ein Riesenproblem war. Mir kommt da jetzt just aufgrund sozusagen deiner Auswahl, ja, wie ist denn das IZ3W damit umgegangen? Und wieso hat das IZ3W kein eigenes Fotoarchiv?
Und wie unser Archiv ist eine Bleiwüste. Also Bilder kommen da nicht vor.
Okay, das ist natürlich auch mal eine
prägnante Aussage. Das hatte in der, sagen wir mal, internationalistischen Bewegung zum Beispiel, hatten Bilder auch keinen besonderen Stellenwert. Okay. Es gibt aber aus den 80er Jahren auch so ein Plakat, so ein gelbes Plakat mit der Frage, wohin geht Nicaragua? Ne? Und da ist so ein fröhlicher Sandinist drauf und da war halt eine Informationsveranstaltung über die Fortschritte in Nicaragua und den Kampf gegen die Contras. Jetzt hat Christian 2018 diese Frage, wohin geht Nicaragua, nochmal gestellt, und zwar unter umgekehrten Vorzeichen, ne? Weil Nicaragua jetzt schon genau weggeht von dem, was die Unterstützer der Sandinisten, zu denen Christian ja gehört, davon einfach weggeht. Ne?
Das zeigt sich ja auch ganz schön in diesem Vergleich dieser zwei Materialien, einmal aus dem Archiv.
Ja, ja, also ich meine, Sandinisten, die man unterstützen könnte, die gibt es noch genug, also weil quasi die gesamte intellektuelle Elite des Landes, kann man sagen, ist aus der FSLN ausgetreten, von Ernesto Cardenal bis zu Gioconda Belli oder vielen anderen. Oscar René Vargas, das ist ein ganz bekannter Soziologe, der wird per Haftbefehl gesucht und ist jetzt im Untergrund, weil er im Fernsehen Daniel Ortega mit Pinochet verglichen hat. Das wäre ungefähr so, wie wenn bei uns die Bundesregierung Jürgen Habermas mit Haftbefehl suchen lässt. Also so ungefähr, so etwa muss man sich das vorstellen.